SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Stefan Eich, hallo. Die US-Bundespolizei FBI hat offenbar Mar-a-Lago durchsucht. Das ist das Anwesen von Ex-Präsident Donald Trump in Palm Beach in Florida. Das zumindest schreibt Trump selbst im Internet. Aus Washington, Lena Stadler.
US-Medien berichten, die Durchsuchung stehe im Zusammenhang mit vertraulichen Dokumenten, die Trump nach seiner Präsidentschaft nach Florida gebracht haben soll. Das Nationalarchiv hat kürzlich 15 Kisten mit Dokumenten von Trump zurückgefordert. Er hat die Rückgabe bislang verweigert. Während seiner Präsidentschaft soll er immer wieder Dokumente zerrissen haben, die eigentlich für das Nationalarchiv bestimmt waren. Die Durchsuchung von Trumps Haus in Florida soll von einem Richter angeordnet gewesen sein. Eine solche Durchsuchung bei einem früheren Präsidenten ist eher ungewöhnlich. Trump schreibt in seinem Statement, es handele sich dabei um einen Versuch, ihn von einer Kandidatur für die Präsidentschaft in 2 Jahren abzuhalten. Das Weiße Haus hat laut US-Medienberichten nichts von der Durchsuchung gewusst.
Trumps Nachfolger Joe Biden hat das Hochwassergebiet im Bundesstaat Kentucky besucht. Nach den schweren Überschwemmungen dort hat der Präsident den Menschen dort zusätzliche finanzielle Hilfe für den Wiederaufbau versprochen. Sparen, sparen und nochmals sparen, beziehungsweise den Verbrauch senken, so viel wie möglich. Ab heute gilt in der Europäischen Union der sogenannte Gasnotfallplan. Das ist eine Reaktion der EU darauf, dass wegen des Ukraine-Kriegs Erdgas aus Russland knapp wird. Holger Beckmann berichtet.
Entscheidend im europäischen Gasnotfallplan ist der Sparappell aus Brüssel an die Mitgliedsländer. Um 15% soll der Verbrauch von Erdgas in jedem Staat der EU reduziert werden, gemessen am Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre. In absoluten Mengen betrachtet heißt das, Deutschland hat den größten Sparbeitrag zu leisten, weil es wegen der hohen Bevölkerungszahl und der hohen Wirtschaftsleistung auch am meisten Gas verbraucht. Allerdings, dem Sparaufruf zu folgen oder nicht, das ist allein eine Entscheidung der Regierungen in den jeweiligen Hauptstädten. Die Einsparungen sind nämlich freiwillig. Dennoch soll der Gasverbrauch dadurch EU-weit um insgesamt 45 Milliarden Kubikmeter zurückgehen. So hofft man, die drastisch reduzierten Lieferungen aus Russland ausgleichen zu können. Für Deutschland hält die Bundesnetzagentur eine Gasnotlage für vermeidbar, jedenfalls dann, wenn weniger Gas weitergeleitet werde in andere EU-Länder. Das dürfte dort allerdings auf Protest stoßen, denn Gas ist nun überall ein extrem knappes Gut. Und der innereuropäische Verteilungskampf darum dürfte gerade erst beginnen.
Nachdem ein Polizist in Dortmund einen 16-jährigen Jugendlichen erschossen hat, läuft in der nordrhein-westfälischen Polizei eine interne Ermittlung. Der Junge soll am Nachmittag mit einem Messer auf einen Polizisten losgegangen sein, der habe daraufhin geschossen. In den ersten 6 Monaten dieses Jahres ist die Zahl der Unfalltoten in Baden-Württemberg leicht zurückgegangen, obwohl es mehr Verkehrsunfälle gegeben hat. Das geht aus der Halbjahresbilanz des Innenministeriums hervor, die heute veröffentlicht wird. Aus Stuttgart, Knut Bauer.
Knapp 139.000 Verkehrsunfälle registrierte die Polizei im ersten Halbjahr 2022. 13% mehr als im Vorjahreszeitraum. Das baden-württembergische Innenministerium führt dies auf die Lockerungen der Corona-Beschränkungen zurück, was zu höherem Verkehrsaufkommen geführt habe. Eine deutliche Steigerung um mehr als 20% gab es bei den Radunfällen. Bei jedem vierten der 5.800 Fahrradunfälle war ein E-Bike beteiligt. Die Zahl der getöteten Radfahrer ist im Halbjahresvergleich von 25 auf 31 gestiegen. Insgesamt sind von Januar bis Juni 144 Verkehrsteilnehmer tödlich verunglückt. Laut Innenministerium ein historischer Tiefststand.
Die Schauspielerin und Sängerin Olivia Newton-John ist tot. Sie ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Das hat ihr Ehemann auf ihrer offiziellen Facebook-Seite bestätigt. Katharina Wilhelm.
In der Mitteilung heißt es, sie sei friedlich auf ihrer Ranch in Kalifornien gestorben, im Kreis ihrer Familie. Olivia Newton-John kam in England zur Welt und wuchs später in Australien auf. Zu den größten Erfolgen gehört ihr Auftritt in dem Musicalfilm Grease an der Seite von John Travolta aus dem Jahr 1978. Der Song You're the One That I Want verkaufte sich allein in den USA mehr als 2 Millionen Mal. Insgesamt hatte Newton-John 15 Top-10-Hits, darunter 5 Songs, die auf Platz 1 landeten. Im Laufe ihrer Karriere gewann sie 4 Grammys. Olivia Newton-John hatte in den vergangenen Jahren große gesundheitliche Probleme, seit bei ihr Brustkrebs diagnostiziert wurde. Mit einer eigens gegründeten Organisation widmete sie sich der Erforschung von Krebs und alternativen Therapieformen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Viel Sonne, ab Mittag wird sehr windig. Temperaturen heute 24 Grad im auf der Bar und bis zu 33 Grad in der Vorderpfalz.
SWR aktuell Service.
Auch wenn es bei den derzeitigen Temperaturen etwas schwerfällt, sich das vorzustellen. Der Winter kommt bestimmt und mit ihm die Frage, wie kriege ich denn meine Wohnung warm? Gas und Öl sind sehr teuer, Brennholz schwer zu bekommen und auch nicht gerade billig. Als Notnagel haben sich viele Menschen schon Heizlüfter besorgt. Die entsprechenden Regale in den Baumärkten und Elektronikläden sind leer gekauft. Ich habe mit Martin Kleimeier vom VDE, dem Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik, gesprochen. Das klingt doch praktisch. Wenn ich mich im Homeoffice warm halten will, stelle ich einfach den Heizlüfter unter den Schreibtisch und schon kann ich den Rest der Heizung runterdrehen. Warum raten Sie trotzdem davon ab?
Ja, wenn es nur darum geht, die Füße unter dem Schreibtisch warm zu halten, braucht es ja keinen Heizlüfter mit 1000 bis 2000 Watt Heizleistung. Dann reichen vielleicht schon ein paar warme Wollsocken oder vielleicht auch eine elektrische Heizmatte, die man unter die Füße legen kann. Derartige Heizmatten haben nur eine Leistung von etwa 100 Watt, also ein Zehntel bis ein Zwanzigstel von einem Heizlüfter. Und die Wärme wird dann dort, wo man sie auch haben will, also wenn es darum geht, warme Füße zu haben. Und das würde die Netze auf keinen Fall überlasten. Ansonsten sage ich immer gerne, hilft auch eine Strickjacke. Man muss ja im Winter auch nicht im T-Shirt am Schreibtisch sitzen.
Das Stromnetz ist doch in Deutschland eigentlich gut ausgebaut und stabil. Warum können Heizlüfter das aus dem Tritt bringen?
Ja, das Problem ist nicht das Gerät als Einzelgerät, sondern die Vielzahl von Geräten, die gleichzeitig in Betrieb sind. Stellen Sie sich vor, im Verkehr, wenn viele Autofahrer zur gleichen Zeit losfahren wollen, dann ist der Stau auch vorprogrammiert. Vielleicht zur Erinnerung, selbst in der Rush-Hour sind etwa 10-15% der Fahrzeuge auf der Straße. Das heißt, wenn alle losfahren würden, dann gäbe es einen Megastau. Und deswegen liegt dann derartige Infrastruktur und auch das Stromnetz für sogenannte Gleichzeitigkeitsfaktoren aus, die man auf der Praxis ermittelt hat. Und dann fährt man eben in der Regel gut. Wenn es dann jetzt zu anderen Gleichzeitigkeitsfaktoren kommt, durch Fremdsteuerung, dann haben wir ein Problem. Das sind zum Beispiel der Versorgung mit Toilettenpapier. Wir hatten auch nie gedacht, dass wir mal einen Engpass mit Toilettenpapier, Sonnenblumenöl, Mehl, Nudeln, Reis oder Ähnliches bekommen. Aber wenn eben viele Menschen sich gleichzeitig damit bevorraten wollen, dann kommt es eben zu diesen bekannten Problemen des Mangels. Und so ist es eben im Stromnetz auch.
Was würde denn dann passieren, wenn alle Menschen gleichzeitig ein, zwei oder drei Heizlüfter in ihrer Wohnung anschalten würden?
Ja, letztendlich gibt es dann zwei Probleme. Eins ist ein lokales Problem, ein Verteilnetzes-Problem, dass die Sicherungen dann im Verteilnetz ansprechen würden.
Also zum Beispiel im Stadtviertel, in dem ich wohne.
Im Stadtviertel gibt es sogenannte Verteilerstationen oder Kompaktstationen. Da ist ein Transformator drin und dort wird eben an die Haushalte verteilt. Und wenn eben jetzt dort die einzelnen Überlasten zusammenkommen, dann ist aufgrund der Gleichzeitigkeitsfaktor das Netz überlastet und die Sicherungen würden dann ausfallen und müssten ausgetauscht werden.
Das ist wahrscheinlich technisch machbar, aber damit ist das Problem nicht gelöst. Wenn das Netz einmal zusammengebrochen ist, sagen Sie, dann wird es schwierig, das wieder in Betrieb zu nehmen. Warum?
Genau. Die Verteilnetze sind da nicht automatisiert. Das heißt, die Sicherungen sind Schmelzsicherungen, die ausgetauscht werden müssen. Das heißt, es muss jemand vom Netzbetreiber zu dieser Verteilstation rausfahren mit dem Auto, muss die Sicherung austauschen. Und wenn er jetzt wieder zuschalten will, dann wird die Sicherung gleich wieder rausfallen, weil die Überlast noch da ist. Das heißt, die Heizgeräte sind ja in der Regel dann weiter in der Steckdose eingesteckt und angeschaltet. Das heißt, die gleiche Situation wie vor der Sicherungsauslösung würde dann wieder auftreten. Und wir müssten dann versuchen, die Bevölkerung zu informieren, damit die von Hand ihre Geräte ausschalten. In den USA gibt es Warn-Apps für ähnliche Vorfälle. Die gibt es bei uns allerdings noch nicht.
Martin Kleimeier, Leiter des Fachbereichs Erzeugung und Speicherung elektrischer Energie beim VDE.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Die Türkei will heute wieder ein Gasbohrschiff ins östliche Mittelmeer schicken. Das hat die Regierung von Präsident Erdogan angekündigt. Aus Istanbul, SWR-Korrespondentin Karin Senz.
Seit einigen Wochen liegt die Abdülhamit Han, das ist der Name des neuesten Gasbohrschiffs, im östlichen Mittelmeer. Ihr riesiger Bug ist komplett rot lackiert, an der Seite der weiße Sichelmond und der Stern der türkischen Flagge. Heute will Präsident Erdogan sie zu ihrer ersten Erkundungsfahrt ins östliche Mittelmeer losschicken. schicken. Wohin genau ist nicht bekannt. Vor 2 Jahren hatte allerdings ein solcher Einsatz auf der Suche nach Gasvorkommen für erhebliche Spannungen zwischen der Türkei und Griechenland und auch Zypern gesorgt, da das Schiff in umstrittenen Gewässern unterwegs war.
Wegen der Gaskrise müssen auch die deutschen Kommunen Energie einsparen. Die Stadt Mainz stellt am Mittag ihre konkreten Maßnahmen dazu vor. In Bingen und Bad Kreuznach werden schon Maßnahmen umgesetzt. In städtischen Sporthallen kann zum Beispiel nicht mehr warm geduscht werden. In Bingen werden außerdem Brunnen, Denkmäler und Gebäude abends nicht mehr mit Lichtern angestrahlt. Über das neue Infektionsschutzgesetz beraten heute die Gesundheitsminister von Bund und Ländern. Bei der Videosondersitzung geht es um die Pandemiebekämpfung im Herbst. Vergangene Woche haben Gesundheitsminister Lauterbach und Justizminister Buschmann das neue Corona-Schutzkonzept für den Herbst vorgestellt. Bundesweit soll weiterhin eine Maskenpflicht in Bussen, Bahnen und Flugzeugen sowie eine Masken- und Testpflicht in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen gelten. Die Bundesländer können die Maskenpflicht noch ausweiten. Auf der A5 zwischen Ladenburg und dem Kreuz Weinheim sollen die Bauarbeiten ab heute auch nachts weitergehen. Grund sind die hohen Temperaturen tagsüber. Christian Schaff.
Durch die hohen Temperaturen härtet der neu eingebaute Beton schneller aus, so die Autobahn GmbH. Bevor er aber komplett ausgehärtet ist, müsse er geschnitten werden, um Dehnungsfugen zu erzeugen. Und deswegen müssten diese Arbeiten bei den hohen Temperaturen auch nachts erfolgen. Seit Ende Juni laufen auf der A5 Sanierungsmaßnahmen auf einer Fahrbahnlänge von 6,5 Kilometern. Sie sollen spätestens im Oktober dieses Jahres abgeschlossen sein. Um schneller voranzukommen, soll im August auch an Sonntagen gearbeitet werden.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Politik und Fußball haben ein ganz besonderes Verhältnis. Wenn es beim Fußball Erfolge gibt, lassen sich Politiker gern mit den Spielern fotografieren bzw. mit den Spielerinnen. So wie Kanzler Olaf Scholz beim EM-Finale der deutschen Frauennationalmannschaft. Heute will er noch mehr Kontakt zum Profisport aufbauen. Scholz ist nämlich zu Gast bei der DFB-Spitze. Sein Vorbild heißt wohl Angela Merkel, meint unser Berlin-Korrespondent Oliver Neuroth.
Dieses Foto ging um die Welt. Angela Merkel mit dem halbbekleideten Mesut Özil in der Teamkabine. Bei der Fußball-WM 2010 war das nach dem 3:0 der deutschen Mannschaft gegen die Türkei. 2 Jahre später bei der EM dann der nächste Fotocoup. Die Kanzlerin sitzt strahlend neben Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger und Miroslav Klose in einem Restaurant in Polen. Sie trägt Kostüm, die Fußballer Trainingsanzüge. Solche Fotos wirken, gerade wenn die Sportler Erfolg haben. Die typische Heldengeschichte eben, da will ein Regierungschef teilhaben. Mit dem Titel der deutschen Fußballfrauen hat es ja leider nicht geklappt. Also wurde nichts aus dem ersten Heldenfoto für Olaf Scholz. Aber er will heute beim DFB versuchen, mit Inhalten zu punkten. Der Kanzler diskutiert über Equal Pay, die gleiche Bezahlung von Männern und Frauen. Wobei die Trainerin der deutschen Frauennationalmannschaft, Martina Voss-Tecklenburg, erst einmal Equal Play möchte, wie sie in einem Interview gesagt hat. Also eine Talentgerechtigkeit. Alle Mädchen, die wollen, sollen lernen können, Fußball zu spielen. Aber sie sagt auch, bei den Siegprämien könnte sich schon etwas tun. Jede Spielerin der Fußballfrauen hätte für den EM-Titel 60.000 Euro bekommen. Bei den Männern wären es 400.000 gewesen. Wenn der Kanzler schon mal anstoßen würde, dass sich diese Summen annähern, wäre schon viel geschafft.
Die Meinung von Oliver Neuroth. Alles, was wichtig ist und wichtig wird, erfahren Sie natürlich im Radio und jederzeit auf swraktuell.de.
SWR aktuell Infodate.
Auch für Ihren Sprachassistenten.
Morgens, mittags und abends.